Finance al Dente, der Finanzpodcast der DWS.
Schau Finanzragazzi, schau Enzo.
Ciao Jacqueline.
Enzo, wir hatten in den letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, dass so Ereignisse wie jetzt der Iran in der historischen Betrachtung meistens für die Finanzmärkte gar nicht so eine eklatante Rolle spielen. Wie ist jetzt deine aktuelle Einschätzung dazu?
Ja, also bisher geht genau das auf, was auch das historische Muster ist. Wir haben erstmal gesehen, Markt reagiert, Risikoprämie wird eingepreist, es wird geschaut, was sind die Folgen. Und der Markt ist jetzt soweit zu sagen, okay, wir können die Folgen, glaube ich, ungefähr abschätzen. Wir haben ein Basisszenario, was der Markt einpreist. Und wenn das so kommt, dann können wir mittlerweile einigermaßen gut einschätzen, was es für Gewinne bedeutet. Und man sieht am Markt, der ist wieder über dem Level, sozusagen vor dem Konflikt. Also wir haben teilweise im S&P wirklich deutlich höhere Kurse gesehen. Bedeutet, Gewinne wachsen weiter, Markt kann weiter steigen. Wir gehen wieder in die alten Themen, KI. Und so weiter.
Aber trotzdem haben wir natürlich noch Volatilität, weil ehrlicherweise die Nachrichtenlage sich ja täglich, stündlich gerne mal ändert, je nachdem, wer gerade was sagt.
Absolut. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz über dem Berg. Ja. Also es bleibt volatil. Ich sage immer höhere Hochs und höhere Tiefs in den nächsten Wochen, Monaten. Wir wissen immer noch nicht, wie es genau aussieht. Aber wenn der Markt und gerade der Aktienmarkt schaut ja immer in die Zukunft und schaut, was ist der wahrscheinlichste Weg. Und was eingepreist wird, ist, dass alle Parteien doch zu einem Deal kommen möchten und wollen. Und es wird sicherlich nochmal holprig hier und da. Okay. Aber wir sprechen gleich nochmal über Unternehmensgewinne. Da sind die Nachrichten gut.
Okay, lass uns mal auf die Inflationsseite gucken. Ich meine, die Inflation ist gestiegen. Das ist jetzt auch natürlich keine große Überraschung. Das betrifft Verbraucher, das betrifft Unternehmen. Wie sieht's da aus in Europa oder auch in den USA? Es ist eine Belastung für die Verbraucher. Ist das was, wo ihr euch schon Sorgen macht?
Genau, also es ist so, wir werden definitiv, die Krise hat Einfluss auf Inflation und auch auf Wachstum. Und es ist immer die Frage, wie groß ist dieser Einfluss, also wie besorgt sind wir am Ende? Mhm. Und wenn wir jetzt einfach mal den Märkten folgen, also Ölpreisen, Gaspreisen, sieht man eigentlich, dass wir eine Normalisierung sehen dieser Preise. Ja, also das ist das, was der Markt, man kann das ja schön am Futures-Markt ablesen. Die Preise werden höher sein, als was sie vor dem Krieg waren, aber deutlich niedriger als heute. Und damit kann man sagen, okay, es ist eher so ein temporärer Effekt. Also wir erwarten keine Rezession, weder in den USA noch in Asien noch in Europa. Und Inflation geht aber hoch, automatisch. Also mit Ölpreis ist Teil des Warenkorbs. Wir glauben so um 1% in Europa, also auf 3% und auch in den USA auf einen Ticken über 3%. Das ist aber, wir nennen das Headline Inflation, ja, das ist der Warenkorb inklusive aller Energiepreise.
Okay.
Worauf Zentralbanken gerne schauen, ist die Kerninflation.
Was heißt das, Kerninflation?
Das sind Basisgüter, bei denen aus diese volatilen Elemente wie Energie und anderes einfach rausgerechnet werden. Und hier sehen wir in den USA eigentlich keine Veränderung dessen, weil USA ist ja auch insgesamt eher Energieexporteur. In Europa sehen wir da ein bisschen größeren Effekt, weil Dinge wie Flugtickets zum Beispiel Teil des Warenkorbs sind. Also sehen wir da auch eine leichte Erhöhung. Und das ist für die Zentralbanken dann schon ein Thema. Das Letzte zur Inflation, worauf Zentralbanken extrem gut schauen, ist so, also was ist so die langfristige Inflationserwartung im Markt? Da kann man sich anschauen, okay, was sind so 10-Jahres-Erwartungen, gucken auf Break-Evens zum Beispiel. Und da sehen wir, dass sich in den USA wenig bewegt hat, aber in Europa die Inflationserwartung längerfristig doch gestiegen ist. Und sowas muss die Zentralbank dann doch managen.
Und das liegt nur an den Energieverbräuchen, den unterschiedlichen? Oder dass halt USA eigene Energie herstellen und die Europäer weniger? Oder was ist da der Kerntreiber?
Also das ist sicherlich einer der Kerntreiber, aber dann auch die Übersetzung in diese Kerninflation. Und man sieht halt einfach, man sagt halt in den USA, okay, da gibt es keine Veränderung als Exporteur und als Importeur eben schon größere, man muss bedenken, sowas wie gewisse industrielle Zweige, Baugewerbe und so, die sehr energieintensiv sind, die werden dadurch halt in Europa stärker getroffen. Und wenn natürlich die Erwartung der Inflation längerfristig steigt, dann muss die Zentralbank eigentlich auch aktiv werden. Und man muss auch sagen, dass man in den USA kommen wir aus einer Zeit, in der wir eher noch restriktiv sind, was Zinsen angeht. Also Zinsen sind höher als das, was man als neutral bezeichnen würden, also sie bremsen sozusagen eher die Konjunktur, während wir in Europa durchaus im neutral bereits sind. Also dementsprechend glauben wir, dass die EZB nicht jetzt direkt was machen muss, aber wenn sich da keine große Veränderung abzeichnet, sicherlich ein, zwei Zinsschritte nach oben gehen muss.
Ja. Und jetzt in einem Zeitraum von Sommer irgendwann? Oder
also ich denke, Sommer wird, also wie gesagt, wir müssen schauen, wie sich diese Erwartung verändert. Ich glaube, die EZB wird kurz warten, aber wir denken, dass man so Juni, Juli dann sicherlich was sehen wird.
Okay.
Wir glauben, dass es bei wahrscheinlich 2 Zinsschritten bleibt. Wie gesagt, wir haben noch keine offiziellen Anpassungen unserer Prognosen gemacht. Deswegen,
okay, dann reden wir beim nächsten Mal drüber,
aber die Erwartung wäre, dass wir da sicherlich 1-2 Zinsschritte nach oben sehen.
Okay, gut. Jetzt Inflation, meistens ja irgendwie Einfluss auf die Wirtschaft. Wie siehst du denn das Wirtschaftswachstum Europa, USA? Mhm. Siehst du da eine Gefährdung oder ist das... Wie gesagt, auf Unternehmensgewinne kommen wir noch, aber siehst du das trotzdem noch stabil oder muss man da ein Auge drauf haben?
Genau, also wir sehen schon Einfluss. Also wir denken so in den USA, muss ich nochmal genau schauen, dass ich hier die letzten Zahlen mir auch angucke, denken wir so 0,4% weniger Wachstum. Also wir waren bei 2,3%. Davon würden wir sagen, kommt die Hälfte ungefähr von einfach höheren Ölpreisen. Ja? Und die andere Hälfte ist ein technischer Faktor. Also das vierte Quartal des BIP-Wachstums in den USA war deutlich oder wurde revidiert deutlich niedriger als gedacht. Hat einen Effekt aufs neue Jahr, können wir mal kurz ausblenden. Aber insgesamt gehen wir von 2,3%, schätzen wir unter 2, so 1,9.
Was ja ungefähr auch immer noch solide ist, oder?
Genau.
Das also auch für die USA solide.
Genau, also sehr solide, wenn man bedenkt, also wenn wir 2% Wachstum hätten in Deutschland, wären wir sehr glücklich. Von daher, also sieht man weiterhin sehr, sehr solides Wachstum. Also etwas weniger. Und auch hier für Europa auch, wir sehen ungefähr auch 0,3% weniger in Europa. Da ist der Effekt ein Ticken größer auch in Deutschland. Ja, da gehen wir wahrscheinlich, werden wir auf knapp unter 1% kommen von eher 1,2% Wachstum und leicht über 1%. Wir haben ja kalenderadjustiert letztes Mal besprochen.
Ja.
Nicht kalenderadjustiert, leicht über 1%. Falls sich die Zuhörer fragen, was das bedeutet, gerne in die letzte Folge
rein. Gerne in die letzte Folge reinhören, absolut.
Ja. Das heißt auch hier, der Effekt ist da, aber ist machbar. Und wir denken, dass die erste Jahreshälfte halt sicherlich schwieriger wird aufgrund der höheren Energiepreise, wir aber auch gegenläufige Effekte haben. Also ein klassisches Beispiel ist Tourismus. Mhm. Also wir erwarten, dass Tourismus in Europa zum Beispiel stärker sein wird als ursprünglich gedacht, weil einfach viele Reiseziele derzeit ausfallen.
Also ich fliege so ja in die USA im Sommer.
Ja, das sind alle der wenigen.
Gehöre ich nicht zur Mehrheit,
habe ich aber gehört. Wir sehen natürlich schon jetzt Buchungen, die gerade so Mittleren Osten, aber auch Türkei so deutlich niedriger ausfallen und damit sicherlich mehr Europäer in Europa bleiben, aber auch mehr Amerikaner und Leute aus Asien nach Europa kommen. Ja.
Okay.
Und das Letzte ist, der Effekt ist auch kleiner, weil einfach auch die Ölsensitivität der Wirtschaft, besonders in den USA, aber auch in Europa, deutlich geringer ist. Und dann gibt es immer so ein anschauliches Beispiel. 1965, was glaubst du, was ein Auto gebraucht hat für 100 Kilometer?
An Sprit. Oh Gott, 14 Liter?
25.
Im Ernst?
25 Liter pro 100 Kilometer. Heute sagt man im Durchschnitt, da guckt man, welche Zahl man schaut, aber eher bei 7. Und das ist so ein bisschen repräsentativ, dass die Wirtschaft insgesamt einfach weniger von Öl abhängig ist und damit der Effekt sicherlich kleiner ausfällt als jetzt vor 30, 40 Jahren oder die berühmten 70er Jahre an die Ölkrise.
Ja, und ich hatte jetzt auch irgendwo gelesen, dass die aktuellen Umstände auch dieses Thema Wärmepumpe in Deutschland total boosten, was dann ja auch in den Haushalten wahrscheinlich den Ölverbrauch einfach bei Ölheizung oder dass es dann weniger Ölheizung gibt, den Verbrauch dann auch nochmal runterbringt. Ne?
Genau, also man sieht
natürlich. Das wird ja in anderen Ländern auch so sein.
Ja, man sieht Elektrifizierung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, denn wenn man Elektroautos hat zum Beispiel, dann gilt halt der Energiemix des Landes und der kann halt alles sein und eben nicht nur Öl oder nicht nur Benzin.
Jetzt hat ja die deutsche Regierung oder versucht die deutsche Regierung etwas gegenzusteuern mit ein paar Maßnahmen. Sie wollen temporär die Energiesteuer auf Benzin und Diesel reduzieren. Sie wollen Arbeitgebern die Möglichkeit geben, 1.000 Euro steuerfrei an ihre Mitarbeiter auszuzahlen. Mal jenseits von einer politischen Bewertung, wie siehst du das aus einer wirtschaftlichen Perspektive?
Naja, das ist typische Subvention. Ich weiß, es wird dann sehr stark debattiert, wie gut oder wie schlecht das ist. Und da kann man sich definitiv auch drüber streiten. Aber die Idee ist natürlich zu sagen, man gibt einen Teil der Mehreinnahmen der Steuern zum Beispiel zurück. Damit hat man günstigere Preise, das ist eine Art Subvention, macht Dinge wieder günstiger. Und das ist nichts anderes als ein Fiskalimpuls. Wie gesagt, ist erstmal rein ökonomisch gesehen, wenn man sich, der Staat sich das leisten kann, was Deutschland durchaus kann, ist das fair. Bei den 1.000 Euro ist, glaube ich, zu sagen, ob die dann gezahlt werden oder nicht, glaube ich, muss jedes Unternehmen für sich natürlich entscheiden. Aber ich glaube, wir haben eine Situation, Und dann können wir mal nochmal drüber reden in der Zukunft, aber es gibt so ein schönes Konzept, das heißt Transferentzugskurve. Das zeigt, wie viel Geld einem übrig bleibt, wenn man ein gewisses Monatseinkommen hat, wenn man alles zusammenrechnet, also Steuern, Abgaben, aber auch alle Transferleistungen, die man bekommt, alle Zuschüsse oder keine Zuschüsse. Ja. Und da ist es schon so, dass man bei niedrigeren Gehältern gehen da zwischen 60% und 90% jedes Euros, das man zukriegt, geht da weg. Also okay. Im schlimmsten Fall teilweise 90 oder 80 Cent pro Euro bei Gehältern richtig, von 1.000 Euro oder so.
Ja.
Und diese 1.000 Euro, wenn man die jetzt gibt, bleiben halt komplett mal da.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und wie gesagt, ich kann verstehen, dass man dann da unterschiedliche Meinungen drauf hat. Aber die Regierung versucht zumindest einen Teil dieses ökonomischen, temporären Impacts einfach zu managen.
Okay. Pasta-Gasstufe Deutschland und die USA im Hinblick auf Rezession oder halt auch Wirtschaftswachstum. Wo siehst du das? Ist das verkocht, al dente, gar?
Ja, also ich würde sagen, das ist ein bisschen roh. In dem Sinn, weil es einfach jetzt weniger Wirtschaftswachstum sicherlich ist, als wir ursprünglich gedacht haben. Es ist aber eine Verschiebung. Wir glauben, dass es managebar ist und damit bleiben wir auf dem Pfad für die Märkte, aber mit etwas weniger Momentum.
Mhm. Okay, dann würde ich gerne auf einen zweiten Block kommen, der jetzt nicht so in den Medien gehypt ist, aber aktuell läuft gerade die Berichtssaison. Das ist für euch Portfolio-Manager sehr, sehr wichtig. 48 Unternehmen des S&P 500 haben schon berichtet über ihre Gewinne oder auch Nichtgewinne. Und diese 48 Unternehmen machen auch tatsächlich schon 17% der Indexgewinne aus. Wie läuft also die Berichtssaison aktuell? Wie schätzt ihr es ein?
Es ist sehr, sehr gut angelaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist wieder natürlich sehr tech-heavy. Aber wenn ich mir angucke, Gewinnwachstum ist mittlerweile bei 12% über dem Vorjahr. Die Tech-Gewinne 24%. Also wir haben jetzt mittlerweile die Great 10, nicht nur mehr die Mag 7, das wären ein bisschen mehr Unternehmen.
Okay.
Aber wenn man sich die 10 anguckt, 24% Gewinnwachstum der großen Unternehmen. Auch außerhalb der großen 10 haben wir fast 10% Gewinnwachstum im S&P 500, was erwartet wird, und die ersten Unternehmen bestätigen das und übertreffen sogar, also historisch gesehen sogar übertreffen sie etwas mehr, als man das im Durchschnitt sieht. Von daher ist es extrem gut angelaufen und das ist, was wir immer gesagt haben, solange die Gewinne weiterlaufen, sind es extrem gute News für den Markt und es ist auch teilweise ein Grund, wieso der S&P wieder da ist und über 7.000 ist.
Und wir hatten das ja am Jahresanfang, als wir über den Ausblick gesprochen haben, gesagt, das Thema KI hat uns letztes Jahr extrem begleitet, hat auch die Kurse gepusht. Ist es jetzt auch immer noch das Thema KI, das sich verdichtet, dass man also tatsächlich sieht, es ist keine Blase, es ist nachhaltig, die Unternehmen verdienen damit jetzt auch schon Geld, oder sind es andere Faktoren?
Nee, also man sieht, das Thema KI ist auf jeden Fall da. Es ist immer etwas anders. Wir haben ja über diese Bottlenecks gesprochen, also die Flaschenhälse in der Supply Chain, das sehen wir weiterhin. Also das sind auch die Unternehmen, die da laufen. Wenn wir uns mal angucken, zwischen Korea und Korea hat ein Gewinnwachstum von 200% und Taiwan von 30%. Das ist getrieben durch wenige Unternehmen, die extrem wichtig in dieser Supply Chain sind. Da sehen wir weiter, dieses Thema ist dominierend und bleibt auch dominierend.
Korea sind die Chiphersteller.
Und Taiwan übrigens auch Semis.
Okay.
Ja, also von daher sehen wir das. In Europa haben wir etwas weniger Gewinnwachstum, da reden wir eher über 4%, besonders getrieben über Energiewerte und Finanzwerte. Mhm. Aber auch da, wir kommen ja von 10 Jahren 0% Wachstum.
Also ist das ja auch gar nicht zu verachten,
ungefähr so, auch in den Erwartungen. Mhm. Ja. Dementsprechend bisher, natürlich ist es noch früh in der Berichtssaison, sieht es ganz gut aus. Natürlich gibt es ein paar Unternehmen, bei denen man ein paar Branchen, jetzt wenn man sich Airlines anschaut, wo natürlich man sehen wird, da wird es ein bisschen holpriger werden, weil natürlich dann Spritpreise steigen etc. Mhm. etc. Aber insgesamt sehen Gewinne extrem gut aus und insgesamt sind Indizes eben nicht so energieintensiv, wie sie mal waren. Mhm. Und dementsprechend bleiben wir da positiv.
Schön. Also Pasta-Gar-Stufe für Unternehmen, sagen wir.
Al dente.
Ja. Genau so mögen wir es.
Ja, genau.
Perfekt. Das heißt aber aus einer Anlegersicht, im Grunde, ich wiederhole uns da, weil wir das eigentlich fast jedes Mal erzählen, es ist nach wie vor Ruhe bewahren. Ja, es wird zu Schwankungen kommen, aber das Gesamtbild ist weiter in Ordnung, kann man so sagen, oder?
Ja, also genau. Ich glaube, wenn man mal schaut, was wir so am Anfang des Jahres gesagt haben, haben wir ja dieses Thema gesagt, naja, wir haben vernünftiges Gewinnwachstum, Wirtschaft wächst weiter, wir sehen keine Rezession. Wir haben gesagt, dass Zentralbanken Zinsen senken. Jetzt haben wir ein bisschen anderes Bild. Wir glauben weiterhin, dass die Fed senken wird, also die US-Zentralbank ein bisschen später, aber wird weiter senken. Vielleicht sehen wir in Europa 1-2 Zinserhöhungen, aber insgesamt ist dieses Bild vielleicht mit weniger Momentum, aber weiterhin da und Gewinne kommen weiter durch. Und ich zitiere jetzt mal meinen Aktienchef, der sagt immer, Good News ist Good News für den Aktienmarkt. Also
dann sollte das so. Ja, ganz ehrlich, da hören wir auf. Good News ist Good News. Dann bedanke ich mich und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Jacqueline, ciao.